Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie den medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Ich fand halt so, sag ich mal, sich mit Erkrankungen, komplexen Erkrankungen zu beschäftigen, zu überlegen, was könnte die Erkrankung sein, Differentialdiagnosen, Diagnosen, das fand ich halt immer spannend und deswegen war eigentlich auch dieses Fach Nephrologie, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, und Immunologie, das, was mich sehr interessiert hat. Man arbeitet mit Menschen, das ist eigentlich was mir immer Spaß gemacht hat und auch, sag ich mal, so die Wissenschaft hinter der Medizin, Biologie verstehen, Organe verstehen. Und das war eigentlich so der Grund, warum ich gesagt habe, Medizin ist das, was ich machen will. Das ist so ein bisschen auch mein Ziel, dass ich hoffe, aus unserer Forschung kommt irgendwann mal etwas, was wir dann auch den Patienten wieder zugutekommt. Mhm. Ja.
Faszination Medizin. Wir haben heute einen sehr, sehr heißen Tag. Ich bin hier im gekühlten Hauptgebäude der Uniklinik. Mir gegenüber sitzt Professor Raphael Kramann. Ich grüße Sie recht herzlich, Herr Professor Kramann. Neuer Klinikdirektor und Lehrstuhlinhaber der Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen, Medizinische Klinik 2. Das passt gerade ebenso noch auf eine Visitenkarte. Herr Professor Kramann, wir haben ja immer so eine typische Einstiegsfrage. Ich habe mal ein bisschen geschaut. Sie sind jünger als ich. Das ist auch mal ein schlechtes Zeichen, wenn man Klinikdirektoren interviewt. Baujahr 81, Euskirchen, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, genau,
das heißt,
ja.
Sie sind ein Eifelaner.
Ja. Voreifel.
Ja. Voreifel, genau. Wie sind Sie zur Medizin gekommen? War das schon immer klar?
Ja, ich meine, mein Vater ist auch Allgemeinmediziner gewesen, hat eine Praxis gehabt und Diabetologe in Euskirchen. Und da war ich eigentlich immer schon, sag ich mal, als Kind war ich schon mal bei Hausbesuchen dabei oder so und fand eigentlich immer Medizin interessant und hatte dann so ein bisschen überlegt während der Schulzeit in der Oberstufe, was könnte man machen. Da hatte dann auch einfach aus Spaß mal so ein Praktikum bei der Bank gemacht und das war so langweilig, dass ich dachte, okay, Medizin ist schon spannender, man arbeitet mit Menschen, das ist eigentlich was mir immer Spaß gemacht hat und auch, sag ich mal, so die Wissenschaft hinter der Medizin, Biologie verstehen, Organe verstehen, und das war eigentlich so der Grund, warum ich gesagt habe, Medizin ist das, was ich machen will. Ja.
Sie haben dann hier in Aachen studiert, ne? Korrekt? Und hier auch promoviert, soweit ich weiß, in der Kardiologie.
Genau, ja.
Also ist ja nach wie vor, es gibt ja enge Nachbarschaften, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wollen Sie uns da so ein bisschen mitnehmen, wie Sie das Fach ausgewählt hatten oder die Disziplin? Hätte es auch vielleicht Chirurgie sein können?
Ja, ich meine, man weiß ja meistens relativ früh im Studium schon, ob man was Operatives oder was Konservatives machen will. Für mich war eigentlich immer klar, eher was Konservatives. Ich fand halt so, sag ich mal, sich mit Erkrankungen, komplexen Erkrankungen zu beschäftigen, zu überlegen, was könnte die Erkrankung sein, Differentialdiagnosen, Diagnosen, das fand ich halt immer spannend und deswegen war eigentlich auch dieses Fach Nephrologie, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, und Immunologie, das, was mich sehr interessiert hat, promoviert und studiert habe ich erstmal in Aachen, also von Euskirchen wäre eigentlich Köln-Bonn näher gewesen, aber ich fand trotzdem Aachen eigentlich so als schöne Stadt und die Technische Universität spannend und mich deswegen für den Standort Aachen entschieden. Und dann im Studium ist ja meistens so, dass man irgendwie so guckt, okay, welche Promotionsarbeit könnte man machen, um während der parallel zum Studium zu promovieren. Und da war halt damals, was mich eigentlich interessiert hatte, war auch die Kardiologie und da hatte ich halt einen netten Kontakt über auch so ein Blockpraktikum und habe dann da angefangen. Das war noch, als der Professor Hanrath hier in Aachen die Kardiologie geleitet hat und hatte das auch, das war eher so eine klinisch orientierte Doktorarbeit, wo man Echokardiographien bei Patienten gemacht hat, also Ultraschalluntersuchungen vom Herzen und dann die analysiert mit einer neuen Methodik. Aber dann fand ich doch, die Kardiologie ist ja schon, was man sagt, teilweise so eher das chirurgische Fach unter den internistischen Disziplinen, auch sehr, sehr spannend, aber sehr, sag ich mal, leitlinienorientiert, sehr hoher Patientendurchsatz und weniger wie jetzt in der Nephrologie, Immunologie, sehr komplizierte Fälle, wo man nicht so genau weiß, was dahinter steckt. Ich sage auch immer den Studenten so ein bisschen, Dr. Haus ist ja Nephrologe, ja, also das ist eigentlich schon so ein sehr, sehr spannendes Fach, wo man wirklich häufig detektiv ist und rausfinden muss, was hat der Patient, ne, mit allen, sag ich mal, Methoden, die einem zur Verfügung stehen. Und das war dann auch so ein bisschen der Grund, warum ich nicht in der Kardiologie, wo ich promoviert habe, geblieben bin, sondern in die Nephrologie und Immunologie gegangen bin.
Mhm. Sie haben ja dann nochmal einen Forschungsaufenthalt eingeschoben, sind an die Harvard University gegangen. A, wie hat sich das ergeben und B, was haben Sie da quasi gelernt? Soweit ich das mitbekommen habe von Kolleginnen und Kollegen, ist Forschung und Versorgung in den Staaten noch mal deutlicher voneinander getrennt, als das vielleicht hier der Fall sein mag.
Ja, nicht unbedingt. Also ich meine, es ist halt so, dass man meistens, wenn man in den USA ein Fellowship macht für ein Fach, zum Beispiel, dass sozusagen die, in den USA ist meistens ist ja immer getrennt zu hier. Man macht erst Residency, das sind die meistens 3 Jahre. Das ist hier in der inneren Medizin auch so ein bisschen ähnlich Common Trunk, wo man sozusagen alle innere Medizin macht und macht dann nach der Residency ein Fellowship. Und das Fellowship ist pro Standort unterschiedlich. Das sind meistens so 3 bis 4 Jahre. Aber in dem Fellowship ist bei den großen Zentren meistens ein Forschungsanteil integriert, sodass man zum Beispiel sagt, man macht 1 Jahr Fulltime-Klinik und dann 3 Jahre Primärforschung und 1 Tag pro Woche zum Beispiel noch Outpatient-Service oder so. Und deswegen machen die sehr, sehr viel eigentlich Forschung parallel zur Klinik. Und gehen dann aber die ganzen Amerikaner, die amerikanischen Ärzte gehen meistens danach dann in die Private Practice, weil die so viel mehr verdienen als in der akademischen Welt. Also da ist der Unterschied im Einkommen, ich sag mal Assistant Professor in Harvard versus in der Nephrologie und versus in der Dialysepraxis einfach 4-5-fach unterschiedlich, sodass die Amerikaner selber häufig dann in die Praxis gehen, aber international sehr viele Leute dann auch die akademischen Stellen besetzen. Das sieht man so ein bisschen, wenn man guckt, wer hat die Leadership-Positionen an akademischen Krankenhäusern. In den USA sind sehr häufig halt internationale. Mhm. Und ja, ich meine, meine Frau macht ja auch Wissenschaft und mit der gibt es, glaube ich, auch eine Podcast-Folge. Und wir hatten damals eigentlich schon auch zusammen Forschung hier in Aachen gemacht, aber haben gedacht, okay, um so wirklich zu sehen, wie an einem Top-Standort Forschung und auch Translation verläuft, wollten wir ins Ausland gehen und haben so ein paar Standorte angeguckt. Und dann ist natürlich, wenn man 2 verschiedene Disziplinen haben will und will an einem Ort am besten Top-Labore, Top-Wissenschaftsstandort, wo Top-Labore von diesen 2 verschiedenen Disziplinen sind, dann ist eigentlich Boston einfach der beste Ort. Das haben wir dann, nachdem wir ein paar Standorte angeguckt haben, auch sehr schnell gesehen. Und deswegen sind wir dann eigentlich nach Boston gegangen. Und da hatten wir dann auch tatsächlich in dieser Longwood Medical Area Labore, die direkt auf 2 verschiedenen Straßenseiten war. Das war eigentlich ganz angenehm.
Sie sind ja dann quasi als Forscher wieder nach Aachen zurückgekommen und haben erst tatsächlich als Institutsdirektor hier gearbeitet. Wäre das auch ein Track gewesen, wo Sie gesagt hätten, da könnte ich mir vorstellen, dass es dann so bleibt? Oder?
Ja, absolut. Also ich bin erst, als ich zurückgekommen bin, musste ich erst noch meine Facharztweiterbildung zu Ende machen und musste auch noch mal so ein Jahr lang auf die Normalstation und da ganz normal Fulltime-Klinik machen. Während parallel dazu habe ich versucht, mein Labor aufzubauen. Das war schon relativ hart. Wenn man, sag ich mal, an dem Nachtdienst noch versucht hat, irgendwelche Anträge zu schreiben und so. Und dann habe ich erst eine W2-Professur bekommen in der Klinik mit einer Oberzelle zusammen, wo ich dann halt auch versucht habe, beides parallel zu machen. Und dann habe ich dieses Institut geleitet und reines Forschungsinstitut, aber parallel immer noch, weil ich dachte, okay, so ein bisschen Patientenkontakt macht schon Spaß, immer noch versucht, auch oberärztlich in der medizinischen Klinik tätig zu sein. Und das war dann auch letztendlich das, wo ich mir überlegt habe, will ich jetzt den Rest meiner Karriere reine Forschung machen oder will ich doch wieder was mit Patienten zu tun haben? Und ich finde gerade so dieser Patientenkontakt bringt einem manchmal auch wirklich spannende Ideen. Also dass man sagt, man sieht den Patienten und überlegt so ein bisschen und denkt, okay, das wäre eigentlich was, was unklar ist, das könnte man in seiner Forschung vielleicht entschlüsseln. Und deswegen finde ich eigentlich dieses beides zu haben, eigentlich das gerade das Spannende in der akademischen Medizin, dass man sowohl mit Patienten spricht, Patienten sieht, interessante Fälle sieht und auch Patienten helfen kann und auf der anderen Seite dann aber auch in sein Labor gehen kann und versuchen kann, dann diese Probleme, die man täglich in der Klinik sieht, zu lösen. Und deswegen ist mein Labor auch, das habe ich auch schon früh gesehen, dass das Spannendste eigentlich ist, dass man im Labor etwas erforscht, was am Ende dann auch Anwendung findet und dem Patienten zugutekommt, sodass mein Labor sehr, sehr translational aufgestellt ist. Das heißt, wir versuchen, Krankheiten zu entschlüsseln und das sowohl zu nutzen, um neue Biomarker zu entwickeln. Das heißt, am Ende zu sehen, okay, kann ich zum Beispiel durch einen Wert, den ich im Blut messen kann oder den ich in der Gewebeprobe messen kann, sagen, was ist das für eine Erkrankung, wie hoch ist das Risiko von dieser Erkrankung innerhalb einer bestimmten Erkrankung. Das heißt, ich sage zum Beispiel, eine Erkrankung ist IgA-Nephropathie, gibt es vielleicht da Subgruppen, wo ich sehen kann an diesem Marker schon, das ist ein Hochrisikopatient, der braucht vielleicht eine andere Therapie. Oder aber man entschlüsselt Mechanismen der Erkrankheit und versucht dann da neue Medikamente zu entwickeln, dass man sagt, okay, das ist wirklich der Mechanismus, der diese Erkrankung verursacht und ich versuche da kleinen molekularen Wirkstoffen, Antikörper zu entwickeln, der therapeutisch wirksam ist. Und da ist es vor allem natürlich das, was wir erforschen, ist eigentlich Fibrose, also Vernarbung von Organen. Und das in der Niere und im Herzen, aber teilweise auch manchmal in ganz anderen Organen, weil das schon Mechanismen sind von dieser Vernarbung, die in verschiedenen Organsystemen überschneiden.
Es gibt ja auch sowas wie das kardiorenale Syndrom, ne? Also diese Organsysteme sind ja nie isoliert zu betrachten, sondern die sind ja immer in einem Wechselspiel zueinander aufgestellt. Also insofern sind sie ja dann auch immer mit anderen Erkrankungen betraut, eben nicht nur typisch nephrologischen Krankheitsbildern, sondern wahrscheinlich ohnehin auch eine sehr enge Wechselwirkung zu den Kardiologen, oder?
Nee, absolut. Also es ist natürlich so, Organ Crosstalk ist ja auch eins unserer Forschungsschwerpunkte hier in der Fakultät und es ist natürlich so, dass die Niere Einfluss hat auf ganz viele andere Organsysteme, genau wie das Herz. Also eigentlich kann man Organe gar nicht nur singulär betrachten. Ja. Und da sind natürlich, klar, wenn man eine Niereninsuffizienz hat, also ein chronisches Nierenversagen, hat man dann auch häufig Veränderungen in Gefäßen, man hat Veränderungen in Knochen, man hat Veränderungen in den hämatopoetischen Zellen. Die Niere bildet natürlich auch Hormone, die die Blutbildung beeinflussen. Und auch natürlich auf das Herz. Das heißt, wenn man einmal eine terminale Niereninsuffizienz hat, also wenn die Niere gar nicht mehr arbeitet, dann ist es so, dass das natürlich bei diesen Patienten vor allem es auch zu Änderungen im Herzen kommt, zu einer Fibrose, zu einer Hypertrophie im Herzen und dass diese Patienten sehr, sehr häufig an einer Herzinsuffizienz oder einem plötzlichen Herztod sterben. Das heißt, da ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, warum verändert sich das Herz bei diesen Patienten mit der chronischen Niereninsuffizienz? Kann man das vielleicht beeinflussen? Kann man vielleicht während der Dialyse was anders machen? Kann man vielleicht ein Medikament geben? Und andersrum ist auch so, wenn man eine Herzinsuffizienz hat, wird das die Niere nicht mehr optimal durchblutet. Ja, sodass man auch bei einer Herzinsuffizienz, also wenn man primär eine Herzerkrankung hat, zum Beispiel einen Myokardinfarkt oder so einen Herzinfarkt hatte, dass man dann dadurch bedingt eine Nierenerkrankung bekommt, sodass natürlich diese Interaktion sehr, sehr wichtig ist. Und das ist so mit vielen anderen Organen genauso. Ne? Das ist auch so mit Herz-Niere so ein bisschen auch unser Forschungsfokus. Aber es gibt auch teilweise Effekte der Niere auf die Leber, Effekte von der Leber auf die Niere, das zentrale Nervensystem spielt eine Rolle und so weiter. Also es ist schon spannend zu sehen, wie Organe miteinander kommunizieren und ob man daraus auch bestimmte Mechanismen verstehen kann, die auch Interventionsmöglichkeiten bieten.
Das ist interessant. Als Laie würde ich mir vorstellen, wie kann ich denn zum Beispiel zelluläre Mechanismen der Fibrose erforschen? A, ich würde vielleicht gucken, dass ich was Grundlagenwissenschaftliches finde, was ich irgendwie extrapoliere, um zu gucken, dieser Sachverhalt könnte vielleicht auch da eine Rolle spielen. Oder B, ich gucke mir ganz viele Datensätze an. Oder C, ich mache ein Minimodell und gucke, dass ich vielleicht irgendwie einen Mechanismus nachbaue, um den, welche dieser Varianten wählen Sie?
Eigentlich alle. Also ich meine, wir machen sehr, sehr viel Unbiased Science. Das heißt, wir versuchen halt mit humanen Proben anzufangen, versuchen mit möglichst detailgenauen Methoden. Da gibt es in der modernen Wissenschaft sehr, sehr viele, wo man sich die einzelnen Zellen in ganzen Organen, in erkrankten und in gesunden Organen angucken kann und daraus basierend aus diesen Daten sozusagen Daten erheben kann, die die Genexpression angeht, die die Proteinexpression angeht in diesen einzelnen Zellen, die die Morphologie der Zelle angeht und da so wirklich sehr, sehr große Datensätze mit Millionen oder Milliarden Datenpunkten generiert, also Millionen von Zellen von verschiedenen Patienten, die erkrankt sind, von Patienten, die gesund sind und von jeder einzelnen Zelle 3.000, 4.000, 5.000 oder 30.000, 40.000 Datenpunkte. Das heißt, man hat wirklich dann, kommt man auch in den Bereich der Systembiologie, da braucht man dann halt wirklich auch Informatiker, Computer Scientists, die sozusagen mit diesen großen Datensätzen umgehen können, die basierend auf den Daten dann ein Modell erstellen, also ein computergestütztes Modell, was könnte in der Erkrankung passieren, was passiert mit den Zellen, wie differenzieren die, wie ist die Interaktion zwischen den verschiedenen Zellen, was machen die eine Zellen für Liganden, was machen die anderen Zellen für Rezeptoren, welche Signalwege in den Zellen sind aktiv, welche Gene, welche Proteine, um dann aus diesen Modellen sozusagen zu Vorhersagen zu machen, was für einen Mechanismus könnte man vielleicht angreifen, um diese Erkrankung rückgängig zu machen oder zu verlangsamen. Und dann kann man auch schon in Silico sozusagen diesen Mechanismus perturbieren. Das heißt, man kann sagen, okay, was passiert, wenn ich das Gen in Silico, also im Computer, einfach nur ausnocke oder entferne, was passiert dann mit der Erkrankung? Ja, dann könnte sich dann eventuell bestimmte Readouts, also bestimmte Gene dieser Erkrankung oder verändern in der Vernarbung zum Beispiel, also der Fibrose, vor allem Matrix, könnte die sich verändern. Ist das der Fall, dann kann man im nächsten Schritt versuchen das zu validieren. Man braucht halt immer diese computergestützten Modelle nochmal im sozusagen NASLab, also im Wet Lab sozusagen nochmal validieren. Das kann man mit Zellkulturversuchen machen, das kann man mit Organoiden machen. Das heißt, man kann wirklich in vitro so kleine Mini-Organe züchten aus Stammzellen und kann in denen auch Erkrankungen auslösen und versuchen, dass man jetzt sozusagen, wenn man dieses eine Gen genetisch manipuliert oder wenn man vielleicht ein Medikament dazu gibt oder andere Methoden anwendet, kann man dieses Gen, kann man dann die Erkrankung verändern. Das heißt, man kann dann auch wieder diese Omics-Daten, also Einzelzelldaten sozusagen von diesen Mini-Organen, die er krank gemacht hat oder gesund sind, generieren, in denen aber dieses eine Gen zum Beispiel eliminiert wurde oder das eine Gen besonders aktiviert wurde. Und wenn das der Fall ist, kann man natürlich auch in der Maus. Das heißt, man kann natürlich in vitro nicht alles validieren. Der Vorteil ist, in vitro hat man aber ein kleines menschliches Organ, das aber noch in gewissen, sag ich mal, Merkmalen ein bisschen artifiziell ist. Das heißt, man hat natürlich noch kein komplettes Immunsystem da, es wird nicht perfekt durchblutet. Das versuchen wir jetzt zusammen mit den Ingenieuren hier herzustellen und auch im Exzellenzcluster, sodass wir versuchen, auch diese Mini-Organe noch besser zu machen, dass die wirklich den menschlichen Organ beeinflussen oder dass man auch verschiedene Mini-Organe zusammenschalten kann, dass man so einen richtigen Mini-Organismus bekommt. Und dann auch Organinteraktion wieder studieren kann. Aber manche Sachen muss man wirklich noch in der Maus auch testen, dass man halt auch nochmal Mausversuche macht, sehen kann, wenn man ein gewisses Gen ausnockt, was hat das einen Effekt auf die Erkrankung, hat das vielleicht Nebenwirkungen auf anderen Organen, was passiert mit der Maus, überlebt die noch? Und dann zu sagen, okay, das könnte wirklich ein Gen sein, das für ein gewisses Protein kodiert, wo man auch ein Medikament gegenbauen kann. Und spätestens dann geht es halt so in die Translation, dann endet auch irgendwann so ein bisschen das, was man akademisch schaffen kann. Und dann muss man halt eigentlich, und das ist auch was ich sehr, sehr spannend finde, überlegen, wie könnte man jetzt wirklich so ein Medikament entwickeln. Dafür braucht man meistens Investoren, man braucht vielleicht Kooperationen mit Firmen und man kann eine Ausgründung machen und dann versuchen, das sozusagen voranzubringen, dass man hoffentlich irgendwann auch dieses Medikament dann hat und dieses Medikament dann auch in der Phase 1 im Patienten testen kann. Weil das ist so ein bisschen auch mein Ziel, dass ich hoffe, aus unserer Forschung kommt irgendwann mal etwas, was wir dann auch den Patienten wieder zugutekommt.
Das ist ein Long Run, muss man glaube ich sagen, ne? Weil die ganzen Testreihen, auch die unterschiedlichen Studien, das ist ja unheimlich Zeit, was das in Anspruch nimmt. Steckt da vielleicht auch ein Stück weit die Zukunft der Nephrologie, wenn man sich gerade die Niereninsuffizienz anguckt? Also Sie haben ja auch in Rotterdam an einem der größten Transplantationszentren in Europa gearbeitet. Da ist die NTX natürlich gewissermaßen, ich will jetzt nicht sagen die Holzhammer-Methode, aber die Ultima Ratio, wenn irgendwie gar nicht mehr funktioniert, dann nimmt man ein fremdes Organ. Aber vielleicht besteht ja die Möglichkeit, perspektivisch die Organe so weit wieder funktionsfähig zu machen, dass man diese Brücke nicht gehen muss, oder?
Ja, also die Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir die Erkrankung vielleicht rückgängig zu machen, ist vielleicht zu viel, aber dass wir zumindest, wenn wir ein Stadium sehen, was noch nicht terminal ist, also wo die Niere noch ein bisschen arbeitet, dass wir ein Medikament haben, was sozusagen den Status quo aufrechterhält, das heißt, die Erkrankung nicht verschlechtert, dass die Nierenfunktion stabil bleibt oder nur noch langsamer abfällt, als das zuletzt der Fall ist, sodass man viel, viel später Dialyse braucht, viel, viel später transplantiert werden muss oder vielleicht gar nicht. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung. Oder aber, was auch ein Problem ist, wenn man einmal transplantiert ist, dann halten die Organe, die Nieren, sozusagen Allografts, sie halten nur ungefähr 10 bis maximal 15 Jahre. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und die Wartezeit ist ja momentan sehr, sehr lange in Deutschland aufgrund der Gegebenheiten hier, sodass man auch 7-8 Jahre wartet auf ein neues Organ und die Mortalität während der Wartezeit ist natürlich dramatisch erhöht, sodass man auch, wie auch überlegen, wie könnte man vielleicht diesen Verlust der Organe, der transplantierten Organe verlangsamen. Und da spielt auch eine Vernarbung eine Rolle. Das heißt, man kann einmal versuchen, mit Medikamenten das eigentliche Organ, das eigene Organ zu erhalten. Das ist erstmal das primäre Ziel. Aber das zweite Ziel wäre dann auch, Medikamente zu entwickeln, die zusätzlich auch das transplantierte Organ vielleicht erhalten können. Ja, das ist so ein bisschen das, wo auch viele in der Nephrologie sich momentan Gedanken drum machen. Und da ist Fibrose sicherlich so von unseren Daten ein wichtiger Faktor in den Organen und auch Immunzell sozusagen, Aktivierung und auch Epithelzell. Verletzung spielt da eine große Rolle, aber insgesamt muss man, glaube ich, dieses Zusammenspielen aller Zellen sich angucken und da sind diese Omics-Daten, die man generiert, wirklich, glaube ich, ein großer Schritt in Richtung besseres Verständnis der Erkrankung und dann auch hoffentlich irgendwann neuere Therapien.
Täuscht der Eindruck oder bietet sich die Niere geradezu ideal für solche Forschungszwecke an im Verhältnis zu anderen Organen?
Schwer zu sagen, also ich meine, Ich glaube, die Niere, das Spannende ist, die Niere ist relativ komplex, deswegen, die Niere hat einfach sehr, sehr viele verschiedene Zelltypen. Ja? Und das ist, es gibt andere Organe, zum Beispiel das Gehirn, das ist auch sehr, sehr, natürlich sehr, sehr komplex, aber dann sage ich mal, gibt es Organe, die weniger Zelltypen haben und deswegen ist die Niere in der Vergangenheit nicht richtig verstanden worden, weil es einfach nicht diese Methoden mit dieser hohen Auflösung gibt, wo man sozusagen Einzelzellen sich angucken konnte, wo man räumlich in Gewebeschnitten genau gucken konnte, welche Zelle macht was. Und das geht jetzt neuerdings, das geht jetzt seit ein paar Jahren und deswegen gibt es jetzt, glaube ich, gerade so einen wirklich großen Erkenntnisgewinn durch diese Methoden in der Niere, weil die Niere einfach so schwierig war, dass man sie vorher mit konservativen oder Methoden, die es vor 10, 20 Jahren gab, einfach noch nicht richtig verstehen konnte.
Jetzt gibt es ja Kliniken, wo quasi die Versorgung immer im Vordergrund spielt, wo viele Klinikdirektoren auch einen sehr, sehr hohen Versorgungsanteil haben und quasi Forschung, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber ein bisschen mitläuft, ne? So man erledigt das. Bei Ihnen klingt es ein bisschen anders, als wäre es quasi pari-pari. Man würde versuchen, das beides noch in einem größeren Umfang mitzumachen. Ich glaube, dafür spricht auch, dass Sie ja relativ viele Grants gewonnen haben oder bekommen haben und entsprechende Preise und auch einen hohen Anteil an Drittmitteln einwerben. Also wenn ich jetzt ein Aspirant bin für die Nephrologie, was muss ich denn mitbringen? Muss ich forschungsaffin sein oder ist die Versorgung eine zentrale Frage oder muss ich einfach Spaß haben am Rätseln oder was ist sozusagen wichtig?
Also insgesamt muss man natürlich erstmal Interesse für das Fach haben, das ist, glaube ich, wichtig. Also sagen, man will vielleicht innere Medizin und sich überlegen, was könnte in der inneren Medizin spannend sein und ich spreche immer mit den Studenten und sage so, man muss sich so ein bisschen überlegen, nicht was macht man als Assistenzarzt, weil man geht ja immer als Student viele Jahre oder eigentlich primär mit den Assistenzärzten über die Stationen oder durch die Polikliniken, sondern was mache ich vielleicht danach als Oberarzt oder was mache ich in der Praxis, weil man Assistenzarzt ist man ja, sag ich mal, im besten Fall nur 5, 6 Jahre, vielleicht ist man ein paar Jahre länger Assistenzarzt, vielleicht 8 oder 10 Jahre, aber dann ist man die längere Zeit seiner Karriere eigentlich entweder Oberarzt oder man leitet eine Abteilung oder man geht in die Niederlassung. Das heißt, man sollte sich viel mehr überlegen, was macht man als Oberarzt, was macht man als leitender Arzt, was macht man in der Praxis und was für Optionen gibt es in diesem Fach, wenn ich mich niederlasse. Weil ich immer wichtig finde, dass man immer Flexibilität in seiner Karriere hat, weil vielleicht funktioniert das an einer Stelle mal nicht richtig und dann will man was anderes machen. Und da, das ist halt das Wichtigste. Und wenn man sich da Gedanken drüber gemacht hat, finde ich die Nephrologie ist natürlich in der Hinsicht auch interessant, weil man halt nicht nachts als Oberarzt reinkommen muss und operieren muss oder irgendwelche Interventionen machen muss, sondern man kann möglichst die meisten Sachen in der Nephrologie eigentlich auch nachts, wenn man jetzt Hintergrunddienst hat, am Telefon lösen. Ja, das sind Nierentransplantationen und so weiter oder eine Beratung, was man jetzt in Richtung Dialyse machen sollte. Das geht bei mir am Telefon, was natürlich auch, sag ich mal, für Work-Life-Balance auch Vorteile hat und dann kann man halt am nächsten Tag doch nochmal wieder Vollgas geben in der Klinik und in der Forschung und wenn man jetzt nachts 4, 5, 6 Stunden operiert hat oder 10 Stunden, dann hat man natürlich keine Energie, jetzt zusätzlich noch Wissenschaft zu machen. Deswegen ist, glaube ich, Nephrologie eigentlich schon ein Fach, was man sehr ideal auch mit Wissenschaft verbinden kann. Und ich bin natürlich sehr daran interessiert, auch an Leuten, die Nephrologie machen wollen, die auch schon Wissenschaft machen. Häufig schon sind das auch Medizinstudenten, die schon Doktorarbeit bei uns in der Klinik machen, die dann oder bei mir in der Arbeitsgruppe in einer Arbeitsgruppe in unserer Klinik und dann auch als Assistenzarzt anfangen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich auch Leute, die die Versorgung sicherstellen. Wir versuchen das häufig zu machen, beides parallel, aber auch es gibt auch Leute, die reine Kliniker sind bei uns. Die sind genauso wichtig, genauso geschätzt und die natürlich auch die beste Patientenversorgung hier sicherstellen können, die es gibt. Aber wir haben auch viele Ideen, was, glaube ich, ganz interessant ist, dass man nicht nur Grundlagenforschung und Klinik kombiniert, sondern man kann auch die Klinik mit klinischer Forschung kombinieren, was manchmal besser funktioniert. Wir haben auch sehr, sehr gut, muss ich sagen, hier in der RWTH oder in der Uniklinik der Aachen ist sehr, sehr gut eigentlich dieses Physician Scientist Programm, sodass wir Assistenzärzte frühzeitig eigentlich freistellen können, von zum Teil zumindest über die Fakultät. Dann müssen sie sich natürlich darauf bewerben und einen Antrag schreiben, bekommen dann aber eine gute Freistellung für 50% für 3 oder sogar länger, 3 Jahre oder 4 Jahre. Und das wird auch von der Ärztekammer Nordrhein großzügig anerkannt, dass man, wenn man 3 Jahre zum Beispiel 50-50 Klinik und Forschung macht, kriegt man 2,5 Jahre davon anerkannt für die Facharztweiterbildung. Und das war früher nicht so. Also früher vor, sag ich mal, 10 Jahren war es noch so oder 15 Jahren, dass man alle Zeit, die man in der Forschung verbracht hat, wurde nicht gezählt für die Facharztweiterbildung, sodass man natürlich extra Jahre dann brauchte, in denen man Klinik machen musste, um diese Facharztanerkennung zu bekommen. Das ist besser geworden und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, wenn man wirklich, und das ist auch, glaube ich, ein Vorteil, den wir hier in Deutschland haben gegenüber den USA, dass es ihn attraktiver macht, Physician Scientist zu sein. Also dass man Klinik und Forschung verbindet, was mehr honoriert wird und weil es auch interessante Karrierewege gibt in der akademischen Medizin und es nicht so wie, was ich eben erwähnt hatte, wie bei den Amerikanern so ist, dass man am Ende immer eigentlich des Geldes wegen in die Niederlassung geht.
Jetzt haben Sie ja noch eine ganze Zeit vor sich, sozusagen in der aktiven Gestaltung als Klinikdirektor. Wo sehen Sie die Zukunft des Fachs? Was glauben Sie, was wird sich in den nächsten Jahren noch mal deutlicher ändern? Wird das Thema KI noch mehr an Bedeutung gewinnen? Oder was glauben Sie, in welche Richtung geht es?
Also ich glaube, die Nephrologie hinkt in manchen Teilen noch so ein bisschen hinterher. Zum Beispiel in der Onkologie gibt es ja schon personalisierte Medizin. Ich glaube, das ist auch was wir versuchen in der Nephrologie voranzubringen, dass man sagt, man macht eben, wir haben immer, wenn wir Patienten mit einer neu aufgetretenen Nierenerkrankung haben, wird sehr, sehr häufig die Niere biopsiert. Das heißt, man nimmt ein kleines Stück aus der Niere. Das eignet sich also ideal dafür, um da bestimmte Analysen zu machen, um zu sehen, was ist das für eine Suberkrankung, welche Therapie könnte genau für den Patienten von Relevanz sein. Das gibt es jetzt, es gibt ein erstes Medikament für eine Erkrankung, die wirklich für einen Genotyp, also für, wenn ein Patient eine Erkrankung hat und dann man genetisch feststellt, was das für eine Subgruppe der Erkrankung ist, dass man da ein bestimmtes Medikament verschreiben kann. Das gibt es jetzt bei ApoL1 und was hier in Europa nicht häufig vorkommt, vor allem bei sozusagen Schwarzafrikanern und in den USA vorkommt. Aber trotzdem geht es, glaube ich, Richtung personalisierte Medizin. Ich glaube, AI ist was generell in der Medizin extrem spannend ist, dass man zum Beispiel aus Augenhintergrundbildern durch KI eine Herz- oder Nierenerkrankung identifizieren kann oder eine Nierenerkrankung durch AI aus einem EKG, ja, was man sich hätte nie vorstellen können. Das wird, glaube ich, kommen und viel, viel wichtiger sein. Und was auch ein sehr, sehr spannendes Feld ist in der Nephrologie, ist die Xenotransplantation. Da entwickelt sich auch sehr, sehr viel. Das wird auch sehr spannend zu verfolgen. Das ist jetzt
Schwein, ne?
Oder dann genau, Xenotransplantation, dass man sozusagen aus Schweinen dann und Schweine mit genetischen Methoden mehr humanisieren kann, ja, dass man sozusagen bestimmte Oberflächenrezeptoren verändert, dass man in den Schweinen bestimmte Viren, die in den Schweinen sozusagen sitzen, entfernt über CRISPR und dann Schweineorgane in Menschen transplantieren kann. Natürlich, da sind wir noch ein Stück davon entfernt, dass es wirklich klinisch in Standardpatienten Anwendung finden könnte irgendwann mal, aber da hat es jetzt in den letzten 2-3 Jahren sehr, sehr gute Fortschritte gegeben.
Ich glaube, erst kürzlich ist ein Patient nach einigen Monaten erst mit einer Schweineniere, wenn
ja,
ich
genau.
das richtig gelesen
habe. Ja, vor kurzem wurde im MGH, also Massachusetts General Hospital, ein Patient transplantiert, der auch wirklich Dialyseprobleme hatte, sodass man da keine Möglichkeit mehr hatte und er auch nicht für eine Lebensspende zur Verfügung stand, sodass man ihn in einem Schweineorgan transplantiert hat. Der ist dann leider nach 2-3 Monaten gestorben. Aber zumindest hat das schon mal diese 2-3 Monate das Leben verlängert. Und man musste dann noch eine besonders starke Immunsuppression machen bei den Patienten. Also das ist natürlich noch sehr kompliziert. Aber auch Herztransplantationen wurden ja schon durchgeführt von Schweinen in den letzten 2 Jahren, sodass da schon die Hoffnung so ein bisschen hintersteckt, dass das in Zukunft uns vielleicht hilft, weil gerade bei Patienten, wo die Dialyse schwierig ist oder wo man keine anderen Optionen hat. Ja, das wäre natürlich ein Traum, dass man die Wartezeit, die es momentan für Transplantationen gibt, einfach deutlich reduzieren kann. Aber es dauert noch ein paar Jahre, aber da entwickelt sich sehr viel in dem Fach. Ja.
Spannendes Thema. Ich bin nachher noch bei Herrn Professor Teuber. Das passt eigentlich ganz gut. 2 Fragen hätte ich am Ende noch. Gibt es was Sie jungen Medizinstudierenden mit auf den Weg geben, wo Sie sagen, das wäre ganz gut, wenn man das beachtet?
Was ich glaube, ich spannend finde, ist, dass man frühzeitig sich überlegt, was könnte man machen, was findet man spannend und dann sich das anguckt wirklich in Person und dass man vielleicht auch schon überlegt, in welcher Disziplin könnte ich irgendwie langfristig arbeiten und da auch vielleicht promoviert schon und sich frühzeitig auch einen Mentor sucht, dass man sich irgendwie dann jemanden sucht, der schon ein bisschen weiter in seiner Karriere ist, Assistenzarzt oder so zum Beispiel oder auch Oberarzt und wenn man Interesse hat an der akademischen Karriere, dass man frühzeitig dann mit diesem Mentor schon bespricht, wie könnte ich vorgehen, um meine Karriere ideal zu gestalten, wann könnte ich anfangen mit Wissenschaft zu machen. Ich mache das zum Beispiel gerne mit meinen Doktoranden, dass ich dann mit denen frühzeitig überlege, wie könnte man das machen, wann könnte man, wie mache ich jetzt Wissenschaft und zum Beispiel PJ noch ein bisschen, was mache ich dann danach mit einer Assistenzarztweiterbildung, wie könnte ich dann eine Freistellung von meiner klinischen Tätigkeit haben, wann gehe ich vielleicht noch ins Ausland für so einen Postdoc, wann starte ich meine eigene Arbeitsgruppe, wie bewerbe ich mich am besten für Drittmittel oder für auch, dass meine eigene Stelle finanziert wird. Also solche Sachen sind wirklich ideal mit einem Mentor zu besprechen. Und da gibt es ja auch hier an der Uniklinik ein Mentorship-Programm, was ich eigentlich sehr gut empfehlen kann.
Super. Letzte Frage. Gibt es einen Ratschlag, den Sie sich selber gegeben hätten, wenn Sie es nochmal alles machen müssten, worauf Sie hätten besser achten können oder anders achten können?
Nee, eigentlich nicht. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Das Witzige ist, ich habe das PJ ja auch nicht hier an der Uniklinik gemacht, sondern in einem kleinen Haus und dachte immer so, okay, ich gehe vielleicht irgendwie in die Niederlassung und werde vielleicht auch Allgemeinmediziner und dann ist es doch anders gekommen.
Ein bisschen anders.
Und jetzt bin ich sehr forschungsaffin. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich, dass man für alles offen ist und das fand ich immer gut und dass man sich wirklich verschiedene Karriereoptionen offen lässt. Ja, das heißt, man kann ja immer irgendwo auf Granit beißen oder irgendwo in einem Karriereweg ans Ende gelangen und dann unzufrieden sein, dass man dann einfach Alternativen hat. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen, und ich könnte mir eigentlich keinen besseren Job vorstellen. Ich finde diese Kombination von Patienten und Forschung und mit dem internationalen Team, im großen internationalen Team im Labor zusammenzuarbeiten, mit vielen internationalen Kollaborationspartnern, viel sozusagen um die Welt zu kommen und da auch mit Kollegen und Kollaborationspartnern sprechen, Translation in sozusagen Ausgründungen und halt Patientenversorgung geht in keinem anderen Job so gut. Und ich bin eigentlich froh, dass ich jeden Tag zur Arbeit komme und das machen kann, was mir Spaß macht. Ja.
Cool, das klingt gut. Vielen Dank, Herr Professor Kramann, fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.